Catherine Susan Genovese, von allen nur Kitty genannt, eine 28-jährige Barmanagerin, ist gerade von ihrer Spätschicht auf dem Heimweg. Vielleicht war es ein ausgelassener Abend mit tollen Gesprächen, guter Musik und netten Gästen. Es ist 3.15 Uhr morgens, der 13. März 1964 in Kew Gardens, einem ruhigen Viertel in Queens, New York.
Kitty parkt ihren roten Fiat nur wenige Meter von ihrer Wohnung entfernt hinter einem Apartmentgebäude. Die Luft ist kalt und feucht, der Frühling liegt noch in weiter Ferne. Sie steigt aus dem Auto, die Schlüssel in der Hand, und macht sich auf den kurzen Weg zur Haustür. Doch sie ist nicht allein.
Und damit hallo zu Mord and Short, eurem True Crime Turbo. Ich bin Jan.
Und ich bin Manja.
Plötzlich löst sich ein Schatten aus der Dunkelheit. Winston Mosley, 28 oder 29 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Kindern, hat Kitty verfolgt. Er ist bewaffnet mit einem Jagdmesser. Er kommt immer näher. Und dann, ohne Vorwarnung, stürzt er sich auf Kitty. Zwei Stiche treffen sie in den Rücken. Kitty schreit. Ein markerschütternder Schrei, der die nächtliche Stille zerreißt. Oh mein Gott, er hat mich erstochen. Helft mir!
Lichter gehen in den umliegenden Apartmenthäusern an. Fenster öffnen sich und schließen sich wieder. Ein Nachbar ruft laut aus seinem Fenster: Lass das Mädchen in Ruhe! Mosley zögert, lässt von Kitty ab und flieht in sein Auto. Für einen kurzen Moment scheint die Gefahr gebannt.
Schwer verletzt, aber noch bei Bewusstsein, schleppt sich Kitty mühsam um die Ecke des Gebäudes. Sie versucht, die Hintertür ihres Apartments zu erreichen, doch die ist verschlossen. Kitty bricht zusammen, blutend und verzweifelt. Und dennoch ist da die Hoffnung, dass gleich Hilfe kommt. Schließlich ist der Angriff nicht unbemerkt geblieben.
Was ihr da wohl durch den Kopf gegangen sein mag, wahrscheinlich einfach nur der Wunsch, dass sie irgendwie lebend aus der Situation kommt und jemand sie rettet, jemand für sie da ist. Aber es kommt ganz anders.
Ja, denn Mosley kehrt zurück, circa 10 Minuten später. Wie grausam muss das für Kitty gewesen sein? Sie ist hilflos und schwer verwundet. Und dann sieht sie, wie der Mann, der ihr das angetan hat, wieder auf sie zukommt. Mosley vergewaltigt sie jetzt sogar, sticht erneut auf sie ein und raubt ihr $49. Den zweiten Angriff überlebt Kitty nicht.
Unfassbar. Das muss man erstmal für sich klarkriegen. Diese Kaltblütigkeit. Mosley verletzt eine Frau lebensgefährlich, haut ab und kommt dann wieder, um seine Tat zu vollenden. Das ist schon sehr brutal. Und scheinbar hat er auch gar keine Angst, entdeckt zu werden. Der erste Angriff ist um ca. 3.20 Uhr. Der zweite dann gegen 3.50 Uhr. Kittys Hände sind bei den anschließenden medizinischen Untersuchungen übrigens von Abwehrverletzungen gezeichnet.
Wenige Minuten nach dem zweiten Angriff ruft der Zeuge Karl Ross die Polizei. Bevor wir uns weiter mit der Tatnacht beschäftigen, wollen wir Kitty Genovese als Person kennenlernen. Wer war diese junge Frau, deren Tod so viel Aufmerksamkeit erregte?
Genau. Kitty wird am 7. Juli 1935 in Brooklyn, New York, geboren. Ihre Kindheit verbringt sie in Park Slope, einem Viertel in Brooklyn, das damals hauptsächlich von italienischen und irischen Familien bewohnt wurde. Ihre Eltern haben italienische Wurzeln.
Sie liebt Tanz und lateinamerikanische Musik. Als junge Frau arbeitet sie zunächst in verschiedenen kaufmännischen Berufen, die sie aber nicht erfüllen. Sie will etwas aus ihrem Leben machen. Ende der 50er Jahre findet Kitty ihre Berufung in der Gastronomie.
Ja, sie wird Barkeeperin und später dann Managerin einer Bar in Queens. Sie ist ehrgeizig und spart hart, um sich irgendwann ihren Traum zu erfüllen, ein eigenes italienisches Restaurant zu eröffnen. Sie ist bekannt für ihre freundliche Art, ihren Humor und ihre Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen. Ihre Freunde und Kollegen schätzen sie daher sehr.
Laut ihnen ist Kitty zuverlässig, aber auch rebellisch. Wenn jemand in Not ist, hilft sie. Wenn jemand traurig ist, hört sie zu. Sie interessiert sich für ihre Mitmenschen. Privat ist sie mit einer Frau liiert, mit Mary Ann Cilonco. Sie leben angeblich auch zusammen. Zwei Frauen, ein gemeinsamer Haushalt. In den 60ern ist das mutig und von der Gesellschaft alles andere als akzeptiert. Kitty ist also eine Frau voller Pläne und Träume, deren Leben auf so brutale Weise ein jähes Ende findet, mit gerade mal 28 Jahren.
Ihr Tod wird zu einem Symbol für eine ganze Gesellschaft. Und damit kommen wir zur Tat und den Folgen zurück. Denn die Geschichte, die sich in den Tagen und Wochen danach entwickelt, ist ebenfalls ziemlich schockierend, fast wie der Mord selbst.
Die New York Times veröffentlicht nämlich am 27. März 1964 einen Artikel, der behauptet, 38 Zeugen hätten den Angriff auf Kitty über einen Zeitraum von 30 Minuten beobachtet und nichts unternommen, um ihr zu helfen, und auch nicht die Polizei gerufen. 38 Menschen, die angeblich zu- oder weggesehen haben, die nichts mit dieser schrecklichen Tat zu tun haben wollten, das schockiert natürlich ganz Amerika.
Ja, diese Zahl 38 brennt sich ins kollektive Gedächtnis ein und wird zum Symbol für die Gleichgültigkeit der Großstadtbewohner. Der Artikel löst eine Welle der Empörung und des Entsetzens aus. Wie kann es sein, dass so viele Menschen Zeugen eines so grausamen Verbrechens werden und niemand eingreift? Wie können so viele Menschen so ignorant sein? Der Fall Kitty Genovese nährte somit die Angst vor der Anonymität der Großstadt und der Entfremdung zwischen den Menschen.
Und der Fall wird auch zum Auslöser für eine intensive psychologische Forschung. Die Sozialpsychologen Bib Latané und John Darley waren von der Geschichte so fasziniert, dass sie begannen, das Phänomen der Untätigkeit von Zeugen zu untersuchen. Ihre Forschung führte zur Formulierung des sogenannten Bystander-Effekts oder Zuschauereffekts.
Ja, Jan, das beschreibt das Phänomen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person in einer Notsituation eingreift, umso geringer ist, je mehr andere Personen anwesend sind.
Ganz genau. Die Verantwortung verteilt sich somit auf alle Anwesenden und jeder Einzelne fühlt sich weniger persönlich verantwortlich. Dies wird als Verantwortungsdiffusion bezeichnet.
Latané und Darley führten eine Reihe von Experimenten durch, die ihre Hypothesen bestätigten. In einem ihrer bekanntesten Experimente ließen sie Probanden scheinbar an einer Gruppendiskussion teilnehmen, bei der einer der Teilnehmer einen epileptischen Anfall simulierte. Die Ergebnisse waren eindeutig. Je mehr Personen anwesend waren, desto länger dauerte es, bis jemand Hilfe holte oder es wurde überhaupt keine Hilfe geholt.
Während die psychologische Debatte tobt und die öffentliche Empörung groß ist, laufen die Ermittlungen im Mordfall Kitty Genovese auf Hochtouren. 6 Tage nach der Tat, am 19. März 1964, wird Winston Mosley verhaftet. Er ist gerade dabei, die Wertsachen aus einer fremden Wohnung in Queens zu schaffen, als ihn der Nachbar fragt, was er denn da tue. Mosley behauptet wohl, ein Möbelpacker zu sein, worauf der Nachbar einen Bekannten anruft und erfährt, dass niemand aus dem Haus ausziehen würde. Daraufhin ruft er die Polizei.
Hier läuft es also ganz anders als bei Kittys Ermordung, denn Mosley wird durch das vorausschauende Eingreifen eines unbeteiligten Zuschauers festgenommen. Bei der anschließenden Vernehmung gesteht er dann auch nicht nur den Mord an Kitty, sondern auch 2 weitere Morde an Frauen. Heftig. Er soll es ruhig, fast analytisch gesagt haben. Ich wollte sehen, wie es ist.
Diese Kälte schockiert selbst erfahrene Ermittler. Kein Alkohol, kein Rausch, kein plötzlicher Kontrollverlust, nur reine Berechnung. Der Prozess gegen Winston Mosley beginnt am 8. Juni 1964. Die Beweislage ist erdrückend. Neben seinem Geständnis gibt es Fingerabdrücke, die am Tatort gefunden wurden, und eben auch Zeugenaussagen, die ihn mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe und am 15. Juni 1964 wird er dann auch zum Tode verurteilt. Doch das Urteil wird später im Jahr 1967 in eine lebenslange Haft umgewandelt.
Winston Mosley verbringt den Rest seines Lebens im Gefängnis. Er stirbt am 28. März 2016 im Alter von 81 Jahren, nachdem er 52 Jahre seiner Strafe verbüßt hatte.
52 Jahre hinter Gittern, wow.
Ja, sein Tod schließt ein dunkles Kapitel in der amerikanischen Kriminalgeschichte ab. Doch die Fragen, die sein Verbrechen aufgeworfen hat, bleiben bestehen.
Kommen wir daher nun zu einem der wichtigsten Aspekte dieses Falls, der Revision der Fakten. Die Geschichte der 38 Zeugen, die tatenlos zusahen, wurde zu einem Mythos, der sich hartnäckig hielt. Doch im Laufe der Jahre begannen Journalisten, Historiker und Psychologen, die ursprüngliche Darstellung der New York Times kritisch zu hinterfragen.
Dabei stellte sich heraus, dass die Zahl von 38 Zeugen, die den gesamten Angriff beobachteten, stark übertrieben war. Viele der angeblichen Zeugen hatten lediglich Schreie gehört, aber nicht gesehen, was geschehen war. Einige dachten, es handle sich um einen Ehestreit oder eine Kneipenschlägerei, alltägliche Vorkommnisse in einer Großstadt, die nicht sofort als lebensbedrohlich eingestuft wurden.
Und noch wichtiger, es gab Zeugen, die sehr wohl versucht hatten zu helfen. Der Nachbar, der aus seinem Fenster rief, war einer davon. Andere hatten wohl doch die Polizei angerufen, aber das damalige Notrufsystem war weit entfernt von der heutigen Effizienz. Die Anrufe wurden nicht immer sofort ernst genommen oder richtig weitergeleitet oder es hat eben gedauert.
Die Darstellung der völligen Apathie war also nicht korrekt. Die New York Times selbst räumte sogar 2016 ein, dass ihre ursprüngliche Berichterstattung fehlerhaft gewesen sei und die Anzahl der Zeugen und deren Wahrnehmung großzügig übertrieben wurde.
Wahnsinn, wenn man sich mal überlegt, was das damals ausgelöst hat. Warum aber hat sich dieser Mythos so lange gehalten? Vielleicht auch, weil diese Geschichte so perfekt in das damalige Zeitgefühl passte. Die Angst vor der Entmenschlichung der Großstadt und dem Verlust der Gemeinschaft. Aber der Fall Kitty Genovese hatte trotz der Mythenbildung eine enorme und positive Auswirkung auf die Gesellschaft.
Ja, das stimmt, denn 1967 wird beschlossen, dass die USA einen einfachen und einheitlichen Notruf benötige. Das gibt es nämlich bis dahin nicht. Die Erkenntnis, dass es ein zentrales, leicht zu merkendes System für Notfälle braucht, soll auch eine Reaktion auf die Schwierigkeiten gewesen sein, die Polizei in der Tatnacht zu erreichen. So wird es zumindest in diversen Quellen berichtet. 1968 wurde dann das 911-Notrufsystem eingeführt.
Bei uns wurden die Notrufnummern 110 und 112 übrigens erst 1973 bundesweit einheitlich eingeführt. Vorher gab es die Nummern zwar schon, aber eben nur in einzelnen Städten.
Krass, ich hätte gedacht, dieses System gibt es schon viel länger.
Ich ehrlich gesagt auch. Aber zurück zu unserem Fall. Die Geschichte von Kitty bleibt ein Mahnmal. Sie erinnert uns daran, dass wir als Gesellschaft eine Verantwortung füreinander tragen. Sie fordert uns auf, kritisch zu hinterfragen, was wir lesen und hören und uns nicht von vereinfachten Erzählungen blenden zu lassen. Gerade im Zeitalter der Fake News ist das doch eine wichtige Message, oder?
Absolut. Lieber einmal mehr überprüfen, statt sich sofort ein Urteil zu bilden. Und natürlich stellt man sich selbst doch dann auch unweigerlich die Frage, was würde ich in einer solchen Notsituation tun? Wäre ich diejenige, die das Fenster schließt oder diejenige, die zu Hilfe eilt?
Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch die Frau erwähnen, die an Kittys Seite war. Mary Ann Zielonko. Die schweigt rund 40 Jahre lang über den schweren Verlust. Erst 2004 gibt sie ein Interview. Ihre Stimme zittert, aber sie klingt klar. Sie sagt sinngemäß, ich wusste nicht, dass ihr Tod zu einem Mythos wird. Ich wusste nur, dass ich sie verloren habe.
Ja, sie spricht über Kittys Lachen, ihren Kaffee mit zu viel Zucker und ihre Art, vor dem Spiegel zu tanzen, wenn Musik lief. Und sie sagt, die Leute reden über 38 Zeugen. Ich denke an eine Person, ich denke an Kitty. Worte, die unter die Haut gehen. Mary Ann Zielonko stirbt am 3. April 2024. Sie wird 85 Jahre alt.
Und damit sind wir auch schon durch für heute mit Mord in Short. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und bei Instagram folgt.
Falls euch auch die Welt der Superstars und Megareichen ebenfalls interessiert, hört doch gerne in unseren Podcast Berühmt, Begehrt, Beneidet rein. Die Links findet ihr in unseren Shownotes.
Genau. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, macht es gut.